Herzlich willkommen, hier ist euer Podcast aus und über Neuseeland. Mein Name ist Jenny Jakobait und ich spreche heute mit Magnus. Magnus ist 19 Jahre alt und hat gerade sein Abitur gemacht und reist seit 5 Monaten mit einem Working Holiday Visum durch Neuseeland. Diese Folge ist für alle, die Neuseeland durch die Augen eines jungen Alleinreisenden erleben wollen. Das ist eine Folge vom Sprung ins Erwachsenenleben. Das Besondere an Magnus ist, dass er jede Chance, die sich ihm bietet, sofort ergreift. Er nimmt uns mit in ganz verschiedene Mikrokosmen Neuseelands, zu Fischern, Backpackern oder auch Gangmitgliedern. Es geht in dieser Folge um Zufallsbegegnungen, die so eine Reise prägen. Außerdem begleitet Magnus seine Reise in den sozialen Netzwerken, also werde ich euch auch immer mal wieder ein paar Ausschnitte einspielen. Einige davon haben sogar für einen kleinen Shitstorm gesorgt. Und dazu befrage ich ihn natürlich auch. Aufgenommen haben wir dieses Gespräch in Dunedin im März 2026 hier auf der Südinsel in unserem Gewächshaus. Ihr hört deswegen auch mal im Hintergrund die Hühner schnattern oder die Vögel zwitschern. Ja, viel Spaß mit diesen ganz besonderen Situationen, in die Magnus da so reinschlittert. Viel Spaß! Magnus, bist du nicht der, der in Neuseeland auf einem Zeltplatz eingebrochen ist?
Ja, das bin ich.
Erzähl mal.
Ich bin nicht self-contained und das heißt, ich brauche einen Platz, wo ich in der Regel für bezahlen muss, um dort nachts zu schlafen. Und ich war auf der Koromandel-Halbinsel unterwegs und es war schon relativ spät. Und dann habe ich so bei Menschen, die ich auf der Straße getroffen habe, gefragt, ob die nicht wissen, wo ich unterkommen könnte über die Nacht und habe gehofft, dass jemand sagt, dass ich mich einfach bei denen auf den Rasen stellen kann. Das ist schon häufig passiert. Und die meinten dann, dass ich es mal bei dieser Lodge probieren soll. Und wenn das nicht klappt, dann kann ich aber zurückkommen. Und dann bin ich zu der Lodge gefahren. Es war schon 10 Uhr abends. Bin auf den Parkplatz gefahren und bin als erstes zur Rezeption und habe gehofft, noch jemanden anzutreffen. Habe ich aber halt nicht. Und dann dachte ich mir, ich stelle mich einfach jetzt, ich bleibe auf dem Parkplatz und schlafe hier die Nacht und gehe am nächsten Morgen zur Rezeption, um dann zu bezahlen. Und ja, das habe ich dann genau so gemacht. Aber die Rezeptionistin oder die Chefin von dem Campingplatz war sehr erzürnt. Und dass ich eingebrochen bin und dass ich ganz, ganz schnell den Campingplatz verlassen soll. Und ich wollte das Ganze wieder gut machen. Ich wollte gerne bezahlen auf irgendeinem Weg. Und so kam ich dann dazu, dass ich für meine Fehler dann rufen sollte und einfach 2 oder 3 Stunden arbeiten. Und das habe ich dann gemacht.
Und du hast erst vor 4 Monaten dir überhaupt einen öffentlichen Instagram-Account zugelegt. Deine Neuseeland-Reise war dafür der Grund. Dein meistgegucktes Video.
Das ist eigentlich ein blödes Video. Da habe ich nämlich, es war mal wieder spät und ich war irgendwo noch auf der Koromandel-Halbinsel. Die sind sehr streng dort mit dem Kontrollieren für Freedom Camping. Und ich dachte mir, ich stelle mich jetzt einfach auf diesen Freedom Campingplatz, wo ich mich ja nicht hinstellen durfte eigentlich. Aber ich dachte, es ist ja besser auf einem Camping, wo auch Toilette und Mülleimer daneben stehen, als wenn ich mich irgendwo in die Ortschaft stelle. Aber trotzdem hat um 7 Uhr morgens da ein Council geklopft und hat gefragt, wo mein Sticker ist. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Sticker. Und der war sehr böse und sehr streng. Ja, und dann hat er auch nicht mit sich irgendwie verhandeln lassen, hat sich auch nicht besänftigen lassen. Und dann musste ich $400 zahlen. Es gab Wochen, wo ich pro Woche vielleicht $100 ausgegeben habe. Ich glaube eher $100. Und deswegen war ich sehr aufgebracht und emotional und habe ein bisschen gewütet in meine Kamera rein.
Wir hören mal ganz kurz in dieses Video rein.
Diese Drecks-Council-Mitarbeiter, dieses Ordnungsamt, die kann eh niemand leiden. Wahrscheinlich haben die keine Freunde. Warum sollte ich da irgendwo hinkacken oder meinen Müll da hinschmeißen, wenn da auch Mülleimer sind? Der hat mir jetzt ein Ticket geschrieben. Richtig kacke. Ich habe ihn mehrfach gebeten, das zu unterlassen. Aber er war ein Ohrspruch.
Meistens sind es, denke ich, deutsche, mittelalte Männer oder Frauen, die sich darüber beschweren.
Also ich.
Dass ich mich nicht an Regeln halten kann und wieso ich jemanden so beleidige, der einfach nur seinen Job gemacht hat. Und natürlich, damit haben sie auch recht. Aber es waren halt einfach $400 und ich fand, das war nicht wirklich gerechtfertigt, weil ich habe ja nicht die Umwelt verschmutzt. Ich habe meinen Müll ja nicht in die Büsche geworfen und auch da nicht hingemacht, sondern ich habe halt die Toiletten und die Mülleimer genutzt, die dort standen.
Wie ist es, wenn man seinen Instagram-Account aufmacht und liest dann solche Kommentare?
Als erstes war ich sehr, sehr erfreut, dass dieses Video mal nicht nur 1000 Aufrufe, sondern irgendwie direkt 25.000 hatte. Dann habe ich aber als erstes auch viele verständliche Kommentare, ja, dass das echt blöd ist, und Tipps von anderen Backpackern, wie die das machen, bekommen. Und dann aber halt auch viele, die überhaupt gar kein Verständnis mit mir hatten und mich super frech und unfreundlich fanden.
Was hast du denn für Tipps bekommen?
Eigentlich das, was ich auch schon wusste. Man stellt sich irgendwo in den Suburb neben die Anwohnerautos und dann fällt man nicht auf und dann fährt man halt morgens wieder. Eigentlich einfach.
Kannst du mir einmal beschreiben, du bist jetzt 19 Jahre alt. Wie sah dein Leben in Deutschland aus?
Ich hatte im letzten März mein Abitur gemacht und ich habe Schule geliebt. Ich war super gerne in der Schule. Ich konnte jeden Tag meine Freunde sehen. Ich konnte was lernen und deswegen möchte ich, denke ich, auch Lehrer werden, wenn ich dann wieder nach Deutschland zurückkomme, um wieder zurück in die Schule zu kommen.
Das habe ich schon. Was möchtest du für ein Lehrer werden?
Sport und Französisch. Auch für meine Mama war das vollkommen in Ordnung, dass ich erstmal raus wollte. Die hat das auch sehr befürwortet. Sie war mit meinem Vater vor vielen Jahren, ich glaube für 3 Wochen, in Neuseeland und fand es klasse. Und sie hat dann gesagt, dass, weil sie die Möglichkeit nicht hatte, sie mir das gerne ermöglichen würde, ein halbes Jahr oder ein Jahr Work and Travel in Neuseeland zu machen.
Du bist mit deiner Mama aufgewachsen?
Mhm.
Hast du noch Geschwister?
Ich habe eine Halbschwester, die ist halb Chinesin und wohnt momentan mit Papa und seiner neuen Frau in Bangkok.
Was hat dir deine Mama immer von Neuseeland erzählt?
Sie hat immer gesagt, da gibt es alle Klimazonen auf kleinem Raum. Da gibt es Dschungel, Berge zum Skifahren, Gletscher und das Ganze direkt neben dem Meer. Und das konnte ich mir nicht so komplett vorstellen. Ich wusste ja, wie eine Insel eigentlich nur ein Berg ist, der aus dem Meer rauskommt, aber jetzt konnte ich es halt endlich mal selbst sehen.
Also ist das eigentlich auch ein Traum, den deine Mama hatte, den du jetzt hier gerade verwirklichst?
Ja, bestimmt. Ich glaube, ich hätte es auch gemacht, wenn sie nicht in Neuseeland gewesen wäre. Ich glaube zwar auch, dass keiner meiner Freunde mitgekommen wäre. Für die meisten, das haben die mir auch gesagt, ist das auch definitiv nichts. Und die könnten sich auch nicht vorstellen, später mal im Ausland zu leben oder so lange halt alleine in einem fremden Land unterwegs zu sein. Aber ich wollte das Ganze auch eigentlich alleine machen und nicht mit einem Freund, weil ich wusste, wenn man mit einem Freund reist, dann kann man sich so aufeinander verlassen und man ruht sich aus. Aber ich hatte so viele Situationen und Gelegenheiten, wo ich Kiwis kennengelernt habe, weil sie mich angesprochen haben, weil ich halt allein unterwegs war und gerade da irgendwo am Meer stand. Und da habe ich relativ frisch am Anfang, ich glaube nach 3 oder 4 Wochen, kam ich in einem wunderschönen Regional Park an und als erstes spricht mich ein betrunkener Fischer an und dann komme ich mit dem in den Chat und das war ja auch gut für mich, ein bisschen Englisch zu sprechen einfach. Und wir haben über das Fischen geredet und dass ich eine Angel dabei habe. Und dann hat er gesagt, ich gehe morgen fischen, du kannst ja mitkommen. Und dann sind wir mit seinem kleinen Tuckerbötchen rausgefahren auf so eine Insel. Und ich habe meine Angel reingeworfen. Ich musste die mit der Leine reinwerfen, weil die Angel selbst wirklich eigentlich Schrott war. Und nach 5 Sekunden hatte ich einen so großen oder so Red Snapper am Haken, das war voll das geile Erlebnis.
War das dein erster Red Snapper im Leben?
Nicht zu essen, aber zu fangen.
Wie war das mit diesem Fischer dann angeln zu gehen? Was hast du so von dem mitgenommen, was hat der so als über die Einheimischen beigebracht?
Die quatschen einfach jeden an und bei denen ist dieser Mann fährt am Wochenende mit seinen Freunden mit dem Boot raus, trinkt Bier und angelt. Lifestyle deutlich größer. Und ich dachte so, dass der so den Großteil des North Island Kiwi Lifestyle ausmacht. Vielleicht, weil ich nur solche Leute kennengelernt habe, aber das war schon ziemlich prominent da.
Einmal noch zu den Anfängen zurück. Magnus, wer hat dich zum Flughafen gebracht?
Die Mutti.
Wie war der Abschied?
Also meine Mama und ich, wir sind sehr gut und wir haben, weil wir ja auch immer nur uns hatten, ein relativ besonderes Verhältnis.
Wie geht's denn der Mutti jetzt, wenn du jetzt hier nicht mehr zu Hause wohnst?
Weil die Zeit nach dem Abi und eigentlich auch schon während der Lernphase fürs Abi gefühlt anstrengender für meine Mama war, weil sie gesehen hat, dass ich nicht so viel gelernt habe und danach halt ein Faulenzerleben hatte. Ich habe natürlich gearbeitet, aber der Job ist ja jetzt auch kein harter Job gewesen. Sind wir uns schon ein bisschen mehr in die Wolle gekommen als früher und deswegen war es auch eigentlich gut, dass ich hier rüber bin. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Aber ich denke oder ich weiß, dass es für die Mama schon auch sehr angenehm zu Hause ist und viel günstiger, weil ich halt viel esse und meine Mama nicht. Natürlich vermisst sie mich sehr und sie freut sich auch darauf, dass ich wieder zurückkomme, aber sie kann viel mehr einfach auf sich selbst achten als auf mich.
Also Mama hat dich zum Flughafen gebracht, war da noch irgendwas, irgend so ein Bild, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Am Wochenende oder paar Tage vor meinem Flug hatte ich mich noch einmal mit einem meiner besten Freunde getroffen. Wir sind einfach in den Wald eine Runde wandern gegangen. Als wir wieder zurück auf die Terrasse kamen, ging auf einmal Ballermann-Musik los, glaube ich. Aber dann standen da meine ganzen anderen Freunde. Ich glaube, wir waren 8 oder 10 Jungs dann, standen da auf der Terrasse. Und dann haben wir nochmal eine geniale letzte Party gehabt. Und er wollte eigentlich auch mit zum Flughafen fahren. Aber das wollte dann die Mama nicht, weil das war ja auch für sie ein bisschen traurig.
Wie traurig war es dann am Ende, als du dann wirklich durch die Sicherheitskontrolle gegangen bist?
Ich würde sagen, 2 Minuten lang hatte ich so ein bisschen Wasser in den Augen. Aber dann ging es halt auch los mit Immigration oder Security Check. Und da liegt dann ja auch der Fokus woanders. Und dann ging es ja auch, dann kamen ja spannende Dinge auf mich zu. Und deswegen, natürlich war es traurig, aber es war eher so, jetzt geht es auf ins Abenteuer.
Du hast gesagt, fast ein Jahr war geplant. Wie lange willst du bleiben?
Also ich bin Ende Oktober rübergeflogen. Ich glaube, ich bin am 26. oder vielleicht war es auch der 28. in Auckland gelandet. Jetzt Mitte Mai werde ich voraussichtlich Neuseeland verlassen und dann entscheidet sich noch. Ich habe in viele Gruppen reingeschrieben, in so Segelgruppen, ob da mich nicht jemand volunteering-mäßig mitnehmen würde auf eine Pazifikinsel. Am besten Fiji, weil von da die günstigsten Flüge weggehen. Man fängt ja irgendwie so langsam an, sich zu connecten dann über Instagram und da habe ich noch einen anderen Deutschen aus Berlin getroffen, den ich sogar dann 2 Tage, nachdem wir das erste Mal geschrieben haben, durch Zufall hitchhikend auf der Straße angetroffen habe und mitgenommen habe. Und der hat mir jetzt vor ein paar Tagen erzählt, dass er eventuell ein Boot für mich hätte. Da steht alles nicht fest, aber vielleicht ab Mitte Mai nach Neukaledonien und dann würde ich von da aus nach einem Segelabenteuer, wo ich hoffentlich dann meine Segelkenntnisse ordentlich ausgebaut habe. Vielleicht dann noch eine Woche Urlaub da und dann rüber nach Thailand zu meinem Vater. Und dann würde ich im Juli nach Deutschland zurückkehren.
Als du angekommen bist, Magnus, du hattest das Auto schon organisiert, gekauft?
Ja, ein Arbeitskollege von meiner Mutter war schon 1 oder 2 Mal hier in Neuseeland und der hatte bei Kiwi Cruise Control sein Auto damals gekauft und deswegen habe ich mich bei denen gemeldet und das war auch sehr einfach. Da habe ich mir dann einfach mein Auto reserviert aus Deutschland und habe, als ich hier drüben war, das Geld überwiesen und habe das dann abgeholt.
Wirst du dieses Auto verkaufen, selber verkaufen?
Ich muss das Auto wieder zurückverkaufen, das ist der Deal. Und ich kriege nach 6 Monaten noch 40% des Kaufpreises zurück. Das heißt, dann füllt sich das Konto auch wieder.
Ich muss einmal ganz kurz rechnen. Du hast ungefähr $10.000 bezahlt, das sind 5.000 Euro. 40% geben sie dir noch, das sind dann $4.000. Das heißt, 2.000 Euro kriegst du nochmal wieder. Das heißt, du hast dann für über ein halbes Jahr ein Auto 3.000 Euro bezahlt.
Ja.
Ich packe euch in die Episodenbeschreibung nochmal eine andere Firma. Die haben dasselbe Prinzip. Du kaufst bei denen ein Auto und du kannst dich danach entscheiden, versuche ich das selber zu verkaufen? Und wenn du das nicht schaffst, kannst du es denen auch zurückverkaufen.
Das ist natürlich auch sehr cool.
Du hattest ein Auto, was nicht self-contained war. Würdest du diese Entscheidung nochmal treffen?
Nächstes Mal würde ich, denke ich, einen self-contained Wagen kaufen, weil man sich einfach viel weniger Stress machen muss, um Campingplätze zu finden. Und ich meine, man sieht ja, dass ich gut klarkomme, mit auf Parkplätzen zu chillen über die Nacht. Aber es ist schon so, wenn man irgendwo in der Ortschaft dann schläft nachts, man schläft relativ unruhig und man wacht regelmäßig auf, wenn man irgendwie jemanden vorbeigehen hört oder eine Autotür und man hat Angst, dass da jetzt gerade ein Council kommt, der einem $400 reindrückt. Und es gibt ziemlich viele Freedom Camps. Es ist ja auch relativ egal, ob man auf einem Raststättenklo macht oder in einem Plumpsklo. Es gibt auch self-contained Autos, die im gleichen Preissegment sind wie mein Auto.
Du bist jetzt seit fast 5 Monaten in Neuseeland. Erzähl mal, wie sieht so dein Alltag aus?
Vor allem, wenn ich hier am Meer bin, dann wache ich eigentlich in der Regel so um 8 Uhr auf. Das ist auch früher als die Uhrzeit, um die ich zu Hause so aufgestanden bin. Das fühlt sich auch gut an, den Tag früher zu starten. Entweder ich gehe dann an den Kofferraum meines Autos, hole da mein Holzbrettchen raus und schneide eine Scheibe Brot ab. Anfangs war ich schon sehr traurig über das Brot, was man hier kriegt. Da gab es in meinem Hostel Toastbrot morgens und dann habe ich halt 2 Tage lang weißes Toastbrot mit Orangenmarmelade oder sowas gegessen. Aber das hat mich halt ein bisschen unglücklich gemacht, weil ich auch von zu Hause immer sehr hochwertige Nahrung gewöhnt bin. Und Roggenbrot oder Vollkorn-Dinkelbrot oder so etwas. Und deswegen bin ich dann eine ganze Zeit lang einfach nur auf Haferflocken mit Obst und Samen oder so umgestiegen.
Was für Menschen sind dir in den letzten 5 Monaten über den Weg gelaufen und welche haben aus unterschiedlichsten Gründen einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen?
In dem Hostel, als ich neu da war, habe ich mich einfach an den ersten freundlichen Jungen gerichtet und habe mich mit ihm unterhalten. Und dann hat er mir so ein bisschen das gezeigt, was er halt schon seit einer Woche jetzt kennt. Die Küche hat mir so die Regeln erklärt mit Wäsche und Ruhezeiten und Abwasch machen und all sowas und Frühstück. Und mir ist einfach aufgefallen, dass eigentlich alle Leute, die man hier trifft, egal ob das jetzt Kiwis sind oder Deutsche oder Europäer, sind sehr, sehr freundlich und viel hilfsbereiter, als man das vielleicht so aus seinem eigenen Land kennt.
Aus welchen Ländern hast du Menschen getroffen?
Hauptsächlich aus Frankreich und eigentlich Deutsche und Holländer noch. So, ich würde mal sagen, lustige Vögel waren eigentlich... Ah ja, genau, ich habe ein paar richtig coole Maoris kennengelernt. Da war ich in Bay of Islands bei Fangeroa und bin da in so einen Game Fishing Club rein und habe halt gehofft, dass da irgendein Fischer ist, mit dem ich mal rausfahren könnte zum Fischen. Aber die meinten, ja, noch hat die Saison nicht richtig gestartet, aber soll ich dir ein Bier ausgeben und einen Tequila-Shot? Und dann hatten wir da einen witzigen Abend und da waren so schräge Vögel dabei. Und die haben mir auch viel geholfen und da habe ich auch wieder neue Kontakte geknüpft. Und dann am nächsten Morgen bin ich auf einen weiteren Parkplatz in einer anderen Bucht gefahren, um da zu frühstücken. Und dann hat dann ein anderer Van neben mir gehalten mit 2 Maoris. Und dann haben die mich irgendwann angesprochen, wo ich denn herkomme, weil die haben jetzt gerade eine Wette am Laufen, ob ich aus Frankreich oder aus Kanada komme. Und viele Leute oder viele Kiwis haben mich schon gefragt, ob ich aus Frankreich komme. Und dann habe ich halt gesagt, ja, weder noch, Deutsch. Und dann haben die mir direkt ein Bier angeboten, einen Steinlager. Und also das war einfach witzig. Eigentlich muss man ja den Tag nicht um 11 Uhr mit Bier starten. Aber wenn einem freundliche Menschen das anbieten und man dann noch die nächsten 2 Stunden miteinander verbringt, dann hat man da ja coole Gespräche. Deswegen habe ich ja gesagt. Und beide am Vapen. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Hier in Deutschland vapen ja schon ganz viele. Aber hier vapen so viel mehr Menschen und vor allem auch die 60-jährigen Opas oder älter, nuckeln an den Vapes und die halt auch beide und seine, ich glaube, das war seine Schwester, die saßen da halt in ihrem Auto und die sahen, man würde an sich nicht auf solche Leute zugehen. Die sahen so ein bisschen suspekt aus. Aber die sind ja auf mich zugekommen und dann haben die Maoris vor allem, wenn die freundlich sind, das habe ich auch gelernt, dann haben die so eine hohe Stimme und dann reden die ganz anders und dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass die es gut meinen.
Verstehe ich nicht mit der Stimme, erklär mal.
Ich habe in South Auckland, was glaube ich auch so eine Gegend ist, wo mehr Gangs sind, bin ich nach einem ziemlich langweiligen Tag noch schnell am frühen Abend auf einen kleinen Spaziergang aufgebrochen, an so einem Fluss entlang und dann habe ich da Jungs schreien und lachen hören und dann waren das 5 oder 6 im Endeffekt Fiji oder Tonga Jungs, die da einfach gespielt haben im Bach, im Fluss und dann haben die mich gefragt, wie mein Tag war, habe ich gesagt, nicht so cool, ja, help yourself, jump in. Das waren Gangmitglieder, aber die waren auch total freundlich. Und die meinten dann, weil ich nicht irgendwie tough rüberkommen wollte, hatten die jetzt auch gar kein Problem mit mir. Und dann haben die mir erklärt, wenn ein Maori oder ein Islander auf mich zukommt und mich mit einer sehr dunklen, tiefen Stimme anspricht, hey, what's up, man? Dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Und wenn mich jemand anspricht, how's it going, mate? In dieser hohen Stimme, dann hat der gar keine Probleme mit dir und interessiert sich eher für dich.
Du hast gesagt, das waren Gangmitglieder. Haben die dir ein bisschen was erzählt über Gangs in Neuseeland?
Ja, die haben mir zum Beispiel erzählt, dass einer aus deren Gruppe da ein Fighter ist und dass der, wenn ich anders rübergekommen wäre, auch kein Problem damit gehabt hätte, mich zu verkloppen. Also das ist schon so ein bisschen riskant, würde ich sagen, aber egal. Ich habe gemerkt, man muss einfach mit einer guten Attitüde und positiver Ausstrahlung und freundlich auf die Leute zugehen und dann geht das eigentlich immer gut.
Aber ist ja schon eine Aussage. Also wärst du, egal, hättest du dich anders verhalten, hätte ich dich körperlich angegriffen. Also kann ich jetzt nicht gutheißen.
Nee, kann ich auch nicht gutheißen. Die hatten mir erzählt, dass die auch Probleme mit einer Gang aus Wellington haben. Ich glaube, die waren alle eher so 16 bis 22, die Jungs da. Und dass der Fighter, glaube ich, vor allem er mit einem Mitglied aus einer Gang aus Wellington schon ein Problem hatte. Die haben sich schon mal gekloppt. Und deswegen würde dann bald die Gang aus Wellington raufkommen nach South Auckland. Und dann gibt's da, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Es hört sich schon ganz schön grotesk an. Aber da gibt's schon quasi regelmäßigen Gang-Austausch zwischen denen. Die haben mir auch erzählt, dass es zwei verschiedene Begriffe gibt. Es gibt einmal einen Begriff für... Man wird von einer Person verprügelt und man wird von mehreren Personen verprügelt. Und ich glaube, to rush someone oder someone is giving you a rush oder so hieß das, ist, wenn du von mehreren verprügeln wirst. Und someone is giving you a hiding, glaube ich, bedeutet, wenn man von einer Person verprügelt wird. Aber ich bin ja nicht in irgendwie da ein Gang-Territorium rein und hab da auf dicken Macker gemacht, sondern ich hab mich da halt in so einem Suburb auf dem Parkplatz gestellt und war halt ruhig und hab ein bisschen die Landschaft genossen. Die ist ja trotzdem schön.
Und bist du dann mit denen ins Wasser gegangen? Nee, die Gangmitglieder waren nicht im Wasser.
Doch, die Gangmitglieder, die waren im Wasser. Und als die meinten, help yourself, jump in, bin ich halt schnell zurück. Das waren nur 5 Minuten, habe meine Badehose geholt und bin reingehüpft.
Also die haben dir sozusagen auch erstmal die Genehmigung gegeben, damit denen jetzt zu planschen.
Bis dahin wusste ich ja noch gar nicht, dass die aus einer Gang sind. Bis dahin waren das einfach nur Kinder oder Jugendliche, die in der Natur sind, statt zu Hause am Handy sitzen. Und das fand ich ja schon mal sehr gut. Die halt im Regen in einem Fluss spielen und Musik hören und singen und ein bisschen miteinander rangeln. Das fand ich eigentlich ziemlich sympathisch bis dahin. Natürlich würde ich mir nicht so ein Umfeld als mein Freundesumfeld aussuchen. Die waren halt trotzdem, vor allem dieser eine, der war super freundlich. Eigentlich nur der Fighter war so ein bisschen suspekt.
Und naja, macht Sinn, ne?
Und der Rest, die fanden das eigentlich total cool. Die wollten dann Schwimmwettrennen gegen mich machen, die ich irgendwie gewonnen habe. Und
hast du wahrscheinlich schon mal die beeindruckt?
Genau, da habe ich mir, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen Respekt erarbeitet oder so. Aber das war ja gar nicht wichtig bei denen, sondern einfach nur freundlich rüberkommen war ja vor allem wichtig für die. Und dann sind wir danach gemeinsam wieder zu den Autos zurück. Die haben dann vor allem über ihr Auto Musik angemacht, Islander Remixes. Da habe ich auch 2 Lieder gefunden, die ich total cool finde. Die höre ich immer noch für gute
Laune. Wie heißen die?
Dancer und Yellow Man oder so etwas.
Schickst du mir die mal, dann kann ich die in der Episodenbeschreibung verlinken.
Und dann standen die da im Regen in ihren Badehosen und haben sich eingeseift und dann dazu zu dieser Musik im Scheinwerferlicht, wo dann die Freundin immer wieder mit den Scheinwerfern zu der Musik so Lichthupe gemacht hat.
Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Ich spiele euch mal genau diese Szene ein vom Parkplatz in Auckland.
Und die haben halt total das gute Rhythmusgefühl und die hatten einfach da ihren Spaß und das fand ich halt, das war mir eben viel wichtiger. Das waren Menschen, die freundlich auf mich zugekommen sind, die mir meinen Tag noch richtig versüßt haben und dann gemeinsam da im Regen zu tanzen und sich zu waschen, das fand ich einfach super und dann war mir das auch egal, dass die irgendwie in der Gang waren. Und es gibt auch Gangs, haben die mir erklärt, wo man halt reingeboren wird. Die Eltern waren in einer Gang, die müssen dadurch nicht kriminell gewesen sein, aber man ist halt irgendwie einfach Mitglied in einer Gang und dann sind die Kinder halt auch Mitglied in einer Gang. Und dann gibt's halt auch kriminelle Gangs, die dann auch irgendwelche Straftaten begehen.
Warum haben die sich da eingeseift?
Die haben sich geduscht im Regen.
Habe ich noch nie gesehen.
Es hat geregnet und die waren ja vorher im Fluss und ich weiß nicht, ob die, ich habe das gar nicht gesehen, ob die da Shampoo dabei hatten. Auf jeden Fall habe ich dann so den Main Character da, der freundlichste, der 18-Jährige, gesehen, wie der sich hier so mit Schaum eingeseift hat und halt getanzt hat.
Warum bist du so ein guter Schwimmer?
Ich war Leistungsschwimmer. Ich war auf vielen Wettkämpfen. Ich musste vor 4,5 Jahren oder vor 4,5 Jahren dann irgendwann aufhören. Aber ich bin eigentlich mein Leben lang geschwommen. im Neuwieder Schwimmverein jahrelang viermal die Woche oder dreimal die Woche geschwommen und dann noch ins Gym zweimal die Woche. Das war so mein Leben abseits der Schule und auch bis jetzt, auch wenn ich nicht mehr so viel schwimmen kann, weil es dann irgendwann in den Schultern oder in den Bizepsen wehtut, muss ich eigentlich jeden Tag irgendwie ins Meer oder in einem See schwimmen gehen, weil das ist für mich was ganz Besonderes und tolles, magisches Gefühl, so mit dem samtigen Wasser um einen herum.
Wo kann man in Neuseeland am besten schwimmen?
Also zum Beispiel hier in Dunedin kann man eigentlich nur ins Meer und planschen, nicht schwimmen, wegen dem Wellengang. Vorher bin ich viel in Hafenbecken schwimmen gegangen. Das ist jetzt vielleicht nicht das sauberste Wasser dann gewesen. Und meine ersten Male im Meer, ich war so langsam ein bisschen ängstlich, eigentlich ins Wasser zu gehen, weil jedes Mal hat mich ein Fisch in meinen Zeh geknabbert oder ich bin tatsächlich, bin ich einmal sogar auf einen Rochen draufgetreten. Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können mit so einem Stingray.
Man sagt ja immer, Neuseeland gibt's keine gefährlichen Tiere.
Genau, ich dachte nämlich auch, ich komme hier nach Neuseeland und kann ins Wasser gehen, so wie in Griechenland, ohne Bedenken und einfach schwimmen. Aber Stingrays sind giftig und ich meine, es war Steve Irwin, so ein berühmter Meeresfilmer. Und der ist im Endeffekt durch einen Stachelrochen gestorben. Der hatte zwar auch extremes Pech, der ist über einem Stachelrochen hergeschwommen. Und der hatte halt Angst und wollte irgendwie sich verteidigen und hat dann so von unten den Barb, heißt der, den Stachel, durch die Brust in sein Herz gerammt. Und das heißt, es ging nicht nur darum, dass das Gift durch den Körper ist, sondern halt auch der Stachel durchs Herz, das war schon noch viel Pech. Aber insofern wusste ich auch, Stachelrochen sind definitiv gefährlich. Und wenn man gestochen wird, geht's ins Krankenhaus ganz schnell. Und jedes Mal, wenn ich im Wasser war, sehe ich dann einen Stingray entweder unter mir lang gleiten oder der hat sich erstmal so im Sand versteckt und ich kraule da drüber und auf einmal, zack, springt da so ein Stachelrochen weg. Wenn man vom Steg springt, dann sollte man halt nicht auf einen Stachelrochen drauf springen. Man sollte vielleicht vorher gucken, dass da jetzt keiner in der Nähe ist, den man damit verärgert. Aber irgendwann fand ich schon langweilig, wenn ich ins Wasser gegangen bin und nicht von einem Fisch gebissen wurde oder kein Tier, kein Stachelrochen gesehen habe. Und das heißt, auch da gewöhnt man sich dran und in der Regel geht's ja alles gut.
Ein Stingray ist ein Stachelrochen. Der wird gefährlich, wenn man drauftritt oder ihn erschreckt, wenn er sich verteidigen muss. Für alle, die jetzt Angst bekommen haben, es gibt nur einen dokumentierten Todesfall in Neuseeland und der war Ende der 30er Jahre, bei dem ein Stachelrochen mit seinem Stachel den Brustkorb und somit auch das Herz verletzte. Stachelrochen greifen Menschen nicht an, also sie verteidigen sich wirklich nur, wenn sie erschreckt werden.
Ich merke auch, dass sich meine Mama aus Deutschland viel mehr Sorgen um Orcas macht und um Stachelrochen und so etwas in Neuseeland. Und am Anfang war ich natürlich auch Heidanai, Orcas, die können Haie töten, richtige Killermaschinen. Aber in der Regel passiert ja nichts. Und ich denke, es ist deutlich wahrscheinlicher, in Thailand von einer Qualle genesselt zu werden, als hier irgendwie sein Leben zu verlieren.
Auch hier eine Entwarnung. Weltweit gibt es keine dokumentierten tödlichen Angriffe wilder Orcas auf Menschen. Orcas sind im Deutschen übrigens die Schwertwale. Sie sind aber keine Wale, sondern Delfine. Die größten, die es gibt. Die bekannten Todesfälle, die passieren alle in Gefangenschaft. Orcas zu sehen, ist etwas ganz Besonderes in Neuseeland. Sie kommen an der ganzen neuseeländischen Küste vor. 150 bis 200 gibt es ungefähr in Neuseeland und sie werden oft als Killerwale bezeichnet, weil sie auch große Meeressäuger wie zum Beispiel Haie angreifen. Aber der Killerwal ist eben eigentlich ein ganz großer Delfin. Haie wiederum sind tatsächlich Tiere, vor denen einige Neuseeländer Angst haben, vor allem Surfer. Und einen Surfer, der fast täglich ins Wasser geht, den habe ich gefragt, vor welchem Tier er Angst hat. Und er hat auch gesagt, die Haie. Denn gerade hier in Stewart Island und dem Süden der Südinsel, da gibt es vermehrt Haie. Tödliche Haiangriffe in den letzten 10 Jahren gab es in Neuseeland 3 Stück. Wie kalt ist das Wasser in Neuseeland?
Kälter, als ich dachte. Vor allem ganz im Norden, da bei Cape Ranga, war ich überrascht. Ich dachte, ich bin ja ziemlich weit südlich, in Richtung Äquator da. Und da waren aber schon ganz schön kalte Meeresströmungen. In Bay of Islands, weil das einfach so eine geschütztere Region ist, war das Wasser generell wärmer. Auf der Südinsel, da um Nelson herum, war das Wasser relativ warm. Hier in Dunedin finde ich es eigentlich auch angenehm. Und ansonsten habe ich jetzt auch viel Zeit im Zentrum der Insel verbracht, hier auf der Südinsel. und bin viel in Seen und Flüssen schwimmen gegangen und die waren deutlich kälter, weil das meistens dann im Inland und da in diesen bergigen Regionen gibt es ja viele Gletscher und das sind dann Gletscherseen und die sehen wunderschön aus mit tollem, milchig, strahlend blauem Wasser oder super klare Bergflüsse, aber da zieht es dir schon ganz schön das Gehirn zusammen, wenn man da schwimmen geht, aber
Temperatur?
In manchen von diesen Gletscherseen 8 Grad oder vielleicht 10. Es fühlt sich extrem kalt an. Es ist eine große Überwindung, da reinzuspringen.
Du bist ja nicht nur viel geschwommen in Neuseeland, du bist auch gewandert.
Ja, auch zu Hause bin ich schon gerne mit meinen Jungs gewandert. Aber hier in Neuseeland ist er natürlich eine andere Kategorie. Und egal, wo man hinfährt, es gibt geisteskrank schöne Wanderwege durch einen Regenwald, wie da unten bei Milford um die Ecke im Fjordland oder durch mehr so Dschungelgebiete.
Deine schönsten Wanderungen, wenn jetzt einer plant, nach Neuseeland zu kommen und jetzt schon mitschreibt, wo muss er hin? Was waren so deine Sachen, wo du dir dachtest, wow?
Wenn jemand Bock auf eine wirklich große Wanderung hat, dann sollte der Cape Brett Hike machen im Northland bei Bay of Islands. Das ist kein Loop Track, das heißt, man geht den gleichen Weg auch wieder zurück, aber man wandert halt einmal komplett aufs Cape raus und das war auch viele Höhenmeter, viel rauf runter, aber wunderschöne Landschaften. Und der Kepler Track, wenn jemand Lust hat auf einen mehrtägigen Wandertrip, dann kann ich nur den Kepler Track empfehlen. Das ist schon fast mehr wie ein deutscher Laubmischwald. Plus, dass da halt viel Farn steht und alles super weich mit Moos überzogen ist. Das ist schon wunderschön.
Dann hast du ja auch das erste Mal in einer Hütte übernachtet, in einer neuseeländischen Hütte.
Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, bei dem Kepler Track hatte ich nicht so viel Zeit. Da habe ich einfach nur eine Tageswanderung gemacht und bin halt einmal so weit, wie ich wollte, raus und dann wieder zurückgewandert. Da habe ich nicht auf einer Hütte übernachtet. Aber ich habe eine andere Geschichte, wo ich bei Glenorchy um die Ecke den Earnslaw Burn Track gemacht habe. Und da war ich auch wieder zu spät gestartet, aber es war schon der dritte Versuch. Beim ersten Versuch war ich krank und konnte nicht so weit. Beim zweiten Versuch war die Autobatterie alle. Und dann beim dritten Versuch war ich halt einfach spät losgegangen. Aber dann wollte ich nicht umkehren. Und das waren, glaube ich, 26 Kilometer. An einem Tag hätten das werden sollen. Und ich plane nicht viel, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich immer gut geht. Und das ist vielleicht auch ganz schön naiv. Aber ich bin jung und fit und deswegen komme ich mit sowas schon klar. Und ich habe mir keine Regenjacke mitgenommen, weil es war warm. Und ich dachte mir, ich komme ja wieder zurück an einem Tag. Ich brauche die Powerbank nicht. Ich habe nur so ein Merino-Langarm-Shirt und ein Bufftuch und Wasser und zu essen gehabt. Und dann bin ich da hochgewandert, war dann in 5 Stunden auch endlich beim Gletscher angekommen und habe diese wunderschönen Wasserfälle gesehen. Und dann dachte ich mir, 17 Uhr ist es jetzt. In 5 Stunden ist 22 Uhr, wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde, da komme ich in die Dunkelheit. Und dann habe ich einfach, ich hätte mich dann halt beeilt, das hätte ich auch geschafft, irgendwie wieder zurückzukommen. Aber ich habe dann halt erstmal mir gedacht, ich frage einfach Leute, vielleicht ist hier ja jemand, der noch einen Platz bei sich im Zelt hätte. Und dann habe ich tatsächlich unter so einem Wasserfall einen Schweden getroffen. Und da hatte ich Glück, weil seine Freundin kurz vorher krank geworden ist. Und deswegen war er als einziger da oben mit einem Doppelmann-Zelt alleine. Und der meinte, wir kriegen mich schon irgendwie unter.
So viel Glück muss man aber auch erstmal haben, ne?
Aber wenn der Nein gesagt hätte, dann wäre ich halt schnell zurückgelaufen. Das hätte ich auch geschafft.
Wie war die Nacht mit einem Schweden?
Alter Schwede, die war richtig kalt. Weil ich hatte ja, das war halt, sagen wir, 100 Meter unter einem Gletscher. Insofern wurde es da schon frisch nachts.
Du hattest keinen Schlafsack, du hattest nichts.
Genau. Aber damit habe ich mir auch gerechnet. Und ich denke mir immer, ich komme mit jeder Situation klar. Und dann wird's halt mal unangenehm nachts.
Hat er dich zugedeckt, der Schwede? Oder habt ihr euch einen Schlafsack geteilt? Wie lief das ab?
Ich habe vorher noch eine andere Frau bei dem Gletscher getroffen. Und die meinte, sie hätte eine Regenjacke für mich. Und dann hat mir der Schwede noch einen weiteren Ringschal gegeben. Meinen hatte ich dann als Mütze an und seinen als Halstuch. Und dann hat er mir noch eine dreiviertel lange Skiunterhose gegeben. Die war natürlich sehr gut, weil ich hatte nur diese kurze Hose hier an und noch Handschuhe für die Nacht und dann waren dann noch 2 Schotten, Scotty und George, und die waren super equipped und da habe ich dann noch einen weiteren Pulli von denen gekriegt und noch eine leicht feuchte Wanderhose von Scotty, aber ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte. Wenn die mir das nicht gegeben hätten, dann hätte ich es auch überstanden nachts, aber es wäre natürlich noch unangenehmer geworden Und die hatten dann sogar noch gesagt, ach Quatsch, guck mal, wir haben ja so viel, du kriegst hier noch eine Portion Dehydrated Spaghetti Bolognese. Das heißt, ich hatte sogar noch eine warme Mahlzeit. Und das waren schon wieder freundliche Menschen, mit denen es auch so lustig war. Also Scotty und George waren halt so, wie man sie sich vorstellt. Man hat George, den Vater, sehr, sehr schlecht verstanden mit seinem schottischen Genuschel. Aber die waren halt einfach witzig, haben die ganze Zeit Witze gemacht. Die waren so hilfsbereit und es war halt total die Abenteuerstimmung für mich und Survival-Mode. Und ja, dann sind wir um 9 Uhr oder so ins Bett gegangen und es war noch relativ hell. Und dann bin ich noch kurz vorm Zu-Bett-Gehen mit meinen Socken in eine Pfütze getreten, weshalb mich meine nassen Füße so ausgekühlt haben von unten. Dann habe ich mir den Sack von dem Schlafsack des Schwedens einfach um meine Füße gemacht und habe mich, so klein es ging, auf den Boden da gelegt und bin dann um 12 Uhr das erste Mal raus, habe noch mal kurz was gegessen. Ich hatte noch ein paar Nüsse, Riegel und so getrocknete Früchte dabei und habe dann eine halbe Stunde lang Sport gemacht. Hampelmänner, Liegestütze, Kniebeugen, habe so einen Stein aufgehoben, mit dem ich dann so meinen Oberkörper hin und her getwistet habe, auf der Stelle gerannt und das hat dann auch nach einer halben Stunde mich ordentlich aufgewärmt, bis ich am Dampfen war und dann bin ich...
Hast du richtig gedampft?
Ich denk schon, ja. Und dann bin ich wieder ins Zelt reingegangen, habe dann so eine Stunde oder so geschlafen und dann habe ich wieder eine Stunde gefroren und dann bin ich um 3 Uhr, denke ich, oder vielleicht 3.30 Uhr bin ich dann wieder raus und habe nochmal 40 Minuten lang das gleiche Programm gemacht.
Was haben die anderen sich da gedacht, als sie schlafen wollten? Haben die sich gedacht, hat sie denn noch alle, oder?
Nee, also die haben davon gar nicht viel mitgekriegt. Der Schwede, Atle, hat ziemlich tief geschlafen eigentlich. Der hatte ja seinen Schlafsack. Ich habe mich so ganz bisschen an ihn gekuschelt nachts dann, um noch ein bisschen Wärme von ihm abzukriegen. Aber wenigstens war es ja trocken in dem Zelt. Das hat die eigentlich nicht gestört. Und die wussten ja, dass ich das machen muss, um hier nicht zu erfrieren.
Wenn das deine Mama gewusst hätte, oder?
Das habe ich dir erzählt und sie meinte nur, nein, wie peinlich. Wie kann man denn so unvorbereitet auf eine Wanderung gehen? Und ja, damit hat sie recht, aber ich... So ist es halt.
Ganz kurz eine wichtige Sache, die im Zweifel wirklich zu Katastrophen in Neuseeland führen kann. Hab immer genug warme und wasserabweisende Sachen dabei. Genug Essen, genug Trinken, ein Schlafsack, ein Zelt und im besten Fall auch einen Personal Locator Beacon. Das ist ein Notfallsender für Wanderungen und da kann man euch einfach im Notfall retten oder ihr könnt Kontakt aufnehmen. Plant immer ausreichend Zeit ein und habt im Zweifel genug Licht dabei. Das wäre nämlich bei Magnus auch das Problem geworden, wenn er den Weg wieder hätte zurückwandern müssen. Unterkühlung ist in Neuseeland eine wirkliche Gefahr, auch im Sommer. Lauft also auf keinen Fall nur in einem Langarmshirt und kurzer Hose los. Wenn ihr aber in so eine Situation geratet, dann hat es Magnus natürlich in dem Fall schon richtig gemacht, dass er nachts alle 2 Stunden aufgestanden ist, um sich körperlich so zu betätigen, dass ihm warm wird und oder dass er nicht zu kalt wird und sich dann vielleicht gar nicht mehr bewegen kann. Das ist natürlich auch eine Überwindung, nachts um 3 aus deinem Zelt zu klettern und wirklich ein Fitnessprogramm nachts im Dunkeln bei eisiger Kälte zu machen.
Genau auf dieser Wanderung, Magnus, da wurde ja auch ein Pärchen mit einem Helikopter gesucht. Das heißt, es gibt durchaus Notfälle in Neuseeland. Erzähl mal davon.
Ja, ich bin gerade auf diese Wanderung gestartet und da ist ein Heli gelandet und der Pilot ist schnell zu mir hingelaufen und hat gesagt, wenn ich jetzt hier den Track hochgehe, soll ich doch bitte nach Mike und Ellie suchen. Und dann habe ich ganz viele Pärchen angesprochen, ob sie Mike und Ellie sind oder...
Hast du jeden, der dir entgegenkam, gefragt?
Ja, oder ob die was von denen gehört haben. Und dann schlussendlich, also keiner wusste was. Und dann schlussendlich habe ich Mike und Ellie tatsächlich gefunden. Und es war halt so, dass die ihren Notruf abgesetzt hatten, dass es denen schlecht ging, dass die krank seien oder so und nicht weiter wandern können. Und der Heli hat dann gesagt, wir können euch nicht helfen. Und dann sind Mike und Ellie halt, haben die anscheinend ihr Handy ausgeschaltet und sind dann nach ein paar Stunden dann doch irgendwie weitergewandert. Und irgendwie hat sich der Heli dann aber umentschieden und hat die ganze Zeit nach denen dann gesucht.
Hießen die Mike und Ellie?
Nee, er hieß Daniel, aber sie hieß Ellie. Ich habe natürlich auch so ein bisschen links und rechts geguckt vom Weg. Und wenn die da abgeschmiert wären, das wäre natürlich sehr schlecht gewesen. Aber das war nicht der Fall.
Wie haben die reagiert, als du dann gesagt hast, seid ihr Mike und Ellie?
Sie meinte, not Mike and Ellie, but Daniel and Ellie. Und dann habe ich halt die Geschichte erzählt, dass hier ein Heli nach euch sucht und die ganze Zeit und dass ihr auf die Anrufe vom Notruf nicht mehr antwortet.
Hatten die dann Panik, weil die dachten, müssen wir jetzt einen Helikopter bezahlen?
Ich weiß nicht, was in deren Köpfen losging, aber ich habe denen dann die Botschaft überbracht, dass sie doch bitte den Notruf noch ein zweites Mal anrufen sollen oder die Polizei kontaktieren sollen und denen sagen, entweder wir laufen jetzt zum Camp zurück und holt uns bitte ab oder uns geht's gut, wir wandern wieder weiter. Es war ja auch eine blöde Situation. Ich kenne ja jetzt beide Erzählungsweisen. Und die einen sagen, der Heli meinte, der kann uns nicht helfen und dann war der Heli trotzdem auf der Suche und dann die wiederum haben gesagt, wir müssen abgeholt werden und sind dann aber weitergewandert. Ist ja auch eine blöde Situation, aber ich glaube, wenn man wirklich in Not ist, dann holt einen der Heli auch gratis ab.
Kannst du nochmal sagen, wir haben schon über die Tiere gesprochen, gab es sonst noch außergewöhnliche Tierbegegnungen?
Ich habe noch keinen einzigen Kiwi gesehen. Opossums finde ich extrem dumm. Weil wenn die auf der Straße sind und ich mit dem Auto auf die zufahre, dann laufen die nicht nach links oder rechts von der Straße runter, sondern vor dem Auto her und biegen nicht irgendwie nach links oder rechts ab.
Ist das so, ja?
Ja, also Überlebensinstinkt haben die nicht so wirklich. Wackers habe ich ein paar gesehen. Die sind eigentlich ganz niedlich mit ihren großen Füßen.
So ein bisschen wie so Hühner, ne? War wahrscheinlich im Abel Tasman, oder?
Ja, Abel Tasman und beim Lake Marian Track im Fjordland. Und ansonsten finde ich den Tui total cool. Das ist dieser Vogel. Ich glaube, der ist meistens schwarz oder blau eluxiert, so ähnlich. Und hat hier so einen weißen, ich glaube manchmal auch orangenen Apfel.
Die Männchen haben wie so einen weißen Bart, ne?
Mhm. Und die machen richtige Alien-Geräusche und das klingt total geil.
Kleiner Fun-Fact zum Tui, dass der in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Geräusche macht, weil er auch sehr oft die Geräusche aus seiner Umgebung nachahmt. Also der klingt überall anders. Ich spiele euch den Tui mal hier ein.
Und an Fischen, die ich geangelt habe, muss ich sagen, Snapper ist toll, ist cool, aber ein Kahawai schmeckt mir sogar ein bisschen besser. Da habe ich einen auch da oben im Northland geangelt und dann habe ich sowohl Snapper als auch Kahawai, zwei ganze Fische am Abend um 10 Uhr noch gegessen, habe ich einen absoluten Eiweißschock gehabt wahrscheinlich, aber das war so lecker und frisch selbst geangelt. So eine große Portion für lau. Ich habe ja nur eine Packung Pilchards, also Köderfische, gekauft für $5 oder so. Schmeckt dann immer gleich besonders gut.
Blue Cod schon mal gehabt?
Also den habe ich noch nicht gegessen, aber ich habe Gurnard gegessen. Und zwar auch da oben bei Fangaroa, bei dem Game Fishing Club. Ich glaube eine halbe Stunde von Kerikeri entfernt. Da habe ich nach den Maoris gesehen, dass da ein paar Leute auf dem Steg geangelt haben. Und dann habe ich meine Angel rausgeholt und bin dahin und habe gefragt, ob ich mich dazugesellen kann. Und dann war das ein Profifischerjunge aus Napier, der auch gesponsert wird, den ich da durch Zufall halt mal wieder kennengelernt habe.
Wie heißt der?
Blair. Und sein Spitzname und Instaname ist Squiddy. Und sein Lieblingsfisch ist Gurnard. Und er hat mir so ein paar Köder gegeben, als wir da auf dem Steg geangelt haben. Ich habe da einen Kawaii gefangen, einen kleinen, und er hat nicht so viel gefangen. Also es kommt nicht immer aufs Material an, auch einfach aufs Glück haben. Und dann haben wir danach noch eine Pizza gegessen und auf meinem Weg dann runter in den Süden der Nordinsel hat er gesagt, dass ich gern bei ihm vorbeikommen kann in Napier. Und das war über diesen dicken Zyklon, wo hier auch dieser Bergrutsch war bei Tauranga. Bei Mount Maunganui, da hatte ich quasi Glück, dass ich rechtzeitig von da abgereist bin und nach Napier runter. Da war es nicht ganz so schlimm und ich musste halt dann nicht in meinem Auto schlafen, sondern hatte da ein Bettchen in einem Haus. Dann haben wir da drin halt das Unwetter abgewartet und haben Gurnard gegessen, den Fisch, den Squiddy vorher noch gefangen hatte.
Du hast bei dem zu Hause geschlafen?
Ja, zwei Nächte lang. Auch die Eltern fanden mich sympathisch.
Erzähl mal, wie war das so? Erzähl mal.
Ich kam da an im Regen, hatte erstmal eine coole Autofahrt mit durch ganz viele Pfützen durchfahren. Dann hatten wir halt einfach nicht so viel zu tun. Normalerweise wären wir rausgefahren angeln, aber weil halt so schlechtes Wetter war, haben wir uns einfach nach drinnen gehockt, haben miteinander geredet. Er hat mir ganz viel von seinem gesponserten Angelmaterial geschenkt. Jetzt habe ich an meiner Schrottangel ein richtiges High-End Prototype Reel, also hier die Drehkurbel. Und dann hat er mir noch ganz viele Haken, Schnurkombinationen geknüpft, die ich weil ich jetzt halt so lange nicht mehr angeln war, gar nicht genutzt habe, aber dazu kommt's nochmal. Und dann haben wir da halt 2 Tage lang ein bisschen gechillt und haben uns am nächsten Tag...
Wie wohnen die? Wie ist das Haus? Wie sind die Eltern?
Das Haus ist in 2. Reihe direkt zum Strand. Das ist schon cool, man hat einen genialen Meerblick. So eine ganz große Glasfront, aber ein einfaches Haus, ist jetzt nichts Besonderes, aber halt, also tolle Lage halt. Und in der Garage liegen seine Kanus, mit denen der dann rausfährt zum Fischen. Und die Eltern waren auch total aufgeschlossen und wollten ganz viel von mir wissen. Und die haben mir so leckeres Essen gemacht. Der Gernard war battered.
Also eine Bierteigkruste?
Ja, Bierteigkruste. Und dazu noch Salat. Und am 2. Tag, weil dann ja gutes Wetter war. Ach ja, Essen tut man hier in Neuseeland ganz häufig nicht am Tisch, sondern man hat solche Bretter, die unten wie so ein Kissen dran haben, und dann setzt man sich damit auf die Couch, entweder vor der Glotze, weil dann vor der Glotze gegessen wird, oder halt einfach so und man redet, und man hat dann auf dem Tablett seinen Teller und dann schnabuliert man da halt so. Der Tisch wird häufig gar nicht zum Essen benutzt.
Aber das ist lustig mit diesem Brettchen, das ist so ein bisschen wie so ein Kirschkernkissen, ja, was man sich auf den Bauch macht, das haben die einfach unter das Brett, ne, ja, dass das so schwer so sitzt.
Ja. Und dann am 2. Tag, weil das Wetter besser war, gab es dann Kiwi-Barbecue, hat der Vater gegrillt. Venison Sausages, wild. Ist von der Konsistenz her weniger fest und solide wie so eine Schweinewurst, aber vom Geschmack her halt cool. Und dazu gab es dann noch gegrilltes Gemüse und Kartoffelauflauf. Und das war super lecker. Und vor allem bin ich dann zu dieser Tradition, wurde mir diese Tradition vorgelebt hier. Die Kiwis, die essen ja zu allem auch Toastbrot. Und dann gab's halt einen Sandwich. Habe ich zu Hause halt nie gemacht. Wir haben kein Toastbrot und wir haben auch keine Sandwichpresse. Aber dann erstmal so Butter außen aufs Brot drauf. Und dann gab's da richtig guten, frischen Schinken, den die da hatten. Selbst abgeschnitten von dem großen Block. Dann Tomatensalz, Pfeffer, Relish. Ich weiß nicht, was das war. So eine herzhafte Marmelade. Und das war eine rote, wahrscheinlich war da sowas wie Tomate oder so mit drin. Und dann das Ganze getoastet, gepresst, und das war super lecker. Ich fand es irgendwie total geil und das hatte ich halt zu Hause noch nie, obwohl das ja super einfaches Essen ist. Das hat Spaß gemacht, da die 2 Tage zu wohnen. Und ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Ich glaube auch durch die Art, wie ich reise und dass ich allein reise und so offen bin und dann halt auch vor Gangmitgliedern nicht zurückschrecke, habe ich wirklich schon ganz tolle Situationen hier gehabt und Erlebnisse, die ich anders sonst nicht gehabt hätte. Und noch so ein Erlebnis war das mit dem Yachtbesitzer da. Das war in Tauranga, kam ich da an und ich bin erstmal auf diesen Parkplatz einfach, um was am Handy zu machen. Und dann dachte ich mir, schöne Boote, ich schaue mir mal Boote an, vielleicht nimmt mich ja ein Fischer mit oder vielleicht finde ich hier ein Segelboot. Und dann habe ich ein paar Menschen angesprochen und bin dann, da habe ich auch noch so ein paar Nummern bekommen von anderen, die ein Segelboot haben, die mich vielleicht irgendwie mitnehmen könnten im April oder Mai. Dann bin ich auf diese Stege rausgegangen und habe mir halt Boote angeguckt. Eigentlich hatte ich hauptsächlich das Auge auf die Segelboote, aber wie das halt so ist, es muss gar nicht ich sein, der die Leute anspricht, sondern Kiwis sind einfach interessiert an Ausländern oder einfach nur an Fremden und so dieses Hey, how are you, was man ja in Deutschland nicht so als Standardansprechfloskel hat, das bricht so direkt das Eis und dann sagt man halt, super und selbst und wo kommst du her, ist dann die erste Frage. Und zack ist man von einem Fremden auf einer Yacht in ein Gespräch reingezogen worden. Und dann meinte der, hast du schon einen Schlafplatz? Da muss man natürlich dann, oder da können auch schon wieder so die Alarmglöckchen klingeln, dass man da aufpassen muss. Aber ich denke, man soll einfach auch nicht zu pessimistisch immer rangehen und dem Ganzen auch einfach mal eine Chance geben. Und man hat ja auch selbst eigentlich das beste Gefühl dafür, welche Situation jetzt sicher ist und welche nicht.
Und als Mann ist es ja auch noch mal sicherer, als wenn man jetzt als Frau alleine reist.
Genau. Und das war auch ein alter Mann. Also, der hätte sowieso keine Chance gehabt. Und der meinte, wenn ich einen Parkplatz suche, weil hier auf diesem Parkplatz kann ich halt nicht über Nacht bleiben. Entweder auf der anderen Seite vom Hafen gibt's einen, aber der ist vielleicht doch nur für self-contained. Oder er ist sowieso nur für 2 Tage hier. Ich kann gern mal an Bord kommen und mir seine Yacht angucken. Und er hat noch ein Gästezimmer. Und meine Matratze in meinem Van ist so dick und absolut durchgelegen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und dann bin ich da an Bord gegangen. Und es war ein wunderschönes, ziemlich luxuriöses Schiff mit tollem Teakboden und einer tollen Holzküche und ich glaube 3 oder 4 Etagen insgesamt. Und dann hat er mir mein Zimmer gezeigt. Genau, dann hat er mir noch seinen Schlüssel gegeben, mit dem ich in den Club reinkomme, um dort eine Dusche zu kriegen, die Toiletten zu nutzen. Und dann habe ich das alles gemacht, habe noch was an meinem Auto gegrillt, gegessen und bin dann abends auf sein Boot rüber. Haben wir uns noch lang unterhalten und dann ging's so um 9 oder 10 in die Haia. Und das war voll cool. Und am nächsten Morgen habe ich Frühstück gekriegt.
Gab es da so Beans, Eggs und Beans oder Beans und Toast? Oder?
Es gab Eggs, genau. Eigentlich war das so Bread Roll aufgeschnitten, hartgekochtes Ei in Scheiben geschnitten, Salz, Pfeffer drauf und vielleicht noch, ja, und Tomaten und einen Kaffee dazu. Und im Vergleich zu meiner Heimatstadt ist es wirklich, nach den 5 Monaten, die ich jetzt schon hier bin, ich habe noch keine Situation gehabt, nicht mal mit Gangmitgliedern, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Mir haben manche Maoris gesagt, einmal bin ich auf dem nördlichsten Golfclub von Neuseeland gelandet, weil ich wieder eine Unterkunft gesucht hatte für die Nacht. Und dann habe ich da diesen Golfplatzbesitzer kennengelernt und der hat gesagt, klar, du kannst hier schlafen. Und dann haben wir im Wohnwagen wieder von einem anderen Freund abends Chicken Burger gegessen. Auch wieder total die geile Situation, genau so etwas. Einfach mal sein Glück probieren und Leute ansprechen. Wenn ich nachts durch meine Heimatstadt gehe, dann fährt da schon ziemlich viel Polizei rum. Einfach so patrouillenmäßig und da passiert schon auch eine ganze Menge und vor allem im Winter. Und als Frau oder Mädchen geht man eigentlich nachts nicht unbedingt in meiner Stadt allein raus.
Und wie heißt die Stadt nochmal?
Neuwied. Ich will ja auch meine Heimatstadt gar nicht schlecht reden und ich liebe es und es ist halt Heimat und ich finde es trotzdem schön.
Was passiert da in Neuwied?
Ich würde schon sagen, es ist einfach viel Kriminalität und Menschengruppen, die nicht miteinander zurechtkommen und sich provozieren.
Welche denn?
Ich würde sagen, es sind einfach ein unterschiedlicher Umgang von verschiedenen Kulturen, die nicht miteinander umgehen können. Leider.
Hast du, wenn jetzt jemand eine Neuseelandreise plant, nochmal so Tipps für so, wo gab es die schönsten Landschaften, die schönsten Ausblicke, besondere Orte?
Ich würde sagen, die Nordinsel ist eigentlich besonderer im Vergleich, weil das ist halt eine Natur, die wir so nicht kennen und die es, glaube ich, auch so kein zweites Mal gibt. Mit diesen riesigen, mit diesen silberfarbenen Wäldern und diesem Dschungel. Und das ist etwas spartanischere Landschaft im Vergleich zur Südinsel. Aber halt trotzdem einfach besonders und man hat da mehr so den Chill-Vibe. Und ich fand, ich habe viel Zeit da oben in Bay of Islands verbracht, das fand ich schon sehr schön da. Rotorua ist ja auch so eine Gegend, wo viele Leute hingehen wegen den heißen Quellen. Fand ich jetzt nicht so krass. Ich hatte auch nicht das beste Wetter, da bin ich einmal in den Rotorua Bikepark gegangen. Das war nochmal cool, ein bisschen Mountainbike zu fahren.
Wäre bei dir jetzt gar nicht so auf der Liste, dass du sagst, das war jetzt richtig schön. War auch sehr touristisch, oder?
Ich fand es jetzt nicht so super touristisch, aber es steht auf jeden Fall nicht ganz oben auf meiner Liste. Es hat mich nicht total begeistert, aber ich habe auch nicht für so eine Tour bezahlt, wo man diese bunten Schwefelquellen oder so sieht. Und Coromandel, Halbinsel, fand ich schon auch sehr schön, weil man da halt so viel schwimmen gehen könnte. Und Fitianga war ich auch 2 oder 3 Mal. Bin da auch, weil mich ein Mann mit einem Segelboot auf so ein kleines Segelrennen mitgenommen hat. Fitianga ist eine kleine Stadt auf der Coromandel-Halbinsel, wo relativ viele wohlhabende Menschen wohnen, würde ich sagen. Da stehen schon ordentlich dicke Häuser, dicke Autos und sehr viele, sehr große Boote. Aber da gibt's auch einen super coolen Fish and Chips Laden mit richtig guten Preisen. Ich glaube, da kriegt man Fish and Chips für $7.50, eine ordentliche Portion. Fish and Chips finde ich auch super lecker. Habe ich auch früher nie gegessen.
Beschreib das mal für einen, der noch nie da war. Was heißt das Fish and Chips?
Fish and Chips ist ein Fischfilet. Es gibt in der Regel, oder ich mach's jetzt mal mit den Preisen von da, Hoki, der ist aber auch tiefgefroren. Das heißt, das ist an sich der von der Qualität her minderwertigste Fisch für $5. Dann gibt's Gurnard, sehr leckerer Fisch, wie gesagt, für $7.50. Und Red Snapper für $9. Und der schmeckt halt gar nicht so besonders. Das ist schon sehr gutes Fleisch, aber halt mit wenig Eigengeschmack, würde ich sagen. Und deswegen würde ich das halt eher nicht empfehlen. Das ist es meiner Meinung nach das Geld nicht wert. Und dann sind halt diese Fischfilets, so ein langes Stückchen halt, in Frittierteig und dann frittiert. und dann gibt's da und dann so ein bisschen Salz drüber und dann dazu noch eine Portion Pommes, aber nicht so McDonald's Pommes, sondern eher so die breiteren Stückchen.
Und meist auch eingewickelt in?
Meist eingewickelt in so Zeitungspapier.
Ich finde das immer so rustikal, oder? Wenn man so dann sein riesen fettiges Paket zum abholt, ne?
Ja, das hat echt was. Das holt man dann ab und dann setzt man sich an den Strand und guckt den Kindern oder den Maoris oder halt den Locals beim Manu-Diving zu. Das habe ich hier auch gelernt. Das ist die Kunst, wie man den größten Splash macht beim ins Wasser springen. Ja, also nicht so eine Arschbombe, wie wir die halt aus Deutschland kennen. Es ist so ein bisschen wie eine Wanne, halt nur, dass man wie so einen V ins Wasser kommt. Also am besten springt man so, dass man in der Luft einmal so ist und dann zieht man die Beine an und den Oberkörper, so dass man mit dem Po als erstes ins Wasser kommt. Und dadurch erzeugt man so einen Hohlkörper, so eine Blase unter Wasser. Und wenn die dann kollabiert und sich eben wieder mit Wasser füllt, dann gibt es so eine richtige spitze Fontäne raus.
Hast du das mal versucht?
Das habe ich versucht.
Hat das geklappt?
Es hat ein paar Anläufe gebraucht und man muss sich halt überwinden, weil es fühlt sich schon so ein bisschen an, als würde man auf den Rücken klatschen. Aber es macht halt einfach Spaß.
Ich spiele euch mal ein, wie sich Magnus Manu angehört hat. Das Video dazu findet ihr auf unserem Instagram-Account. Dein Visum heißt ja Working Holiday. Wie viel Prozent war bisher Working und wie viel Prozent war Holiday?
Bisher waren 99,2% Holiday und 0,8% waren Working. Und das waren die zwei Tage, die ich auf dem Campingplatz, wo ich eingebrochen bin, wufen musste.
Willst du nicht arbeiten?
Doch, ich will arbeiten. Ich habe so viel nach Jobs gesucht. Ich bin auf so viele Orchards, also auf Farmen oder auf so Bauernhöfe gefahren und habe dort die Chefs direkt angesprochen, ob die mich brauchen, ob ich bitte arbeiten darf. Aber das war dann häufig so, gerade ist die Saison vorbei, es geht in einem Monat oder so wieder weiter und ich will natürlich auch nicht einen Monat an einem Ort bleiben. Und das heißt, eigentlich hatte ich so von den Jobs her hauptsächlich die Chance auf Orchard Work, Feldarbeit, zum Beispiel Blaubeeren pflücken oder Kiwis ernten. Aber da war ich halt auch häufig dann einfach zur falschen Zeit am falschen Ort oder zu spät dran und die hatten ihre ganzen Arbeiter schon. Nur so wie ich reise, kann ich halt schwer sagen, in einem Monat werde ich da und da sein und dann dort so und so viel Zeit verbringen. Einmal habe ich in Wanaka bei einem Restaurant angefragt und die meinten, ja, die brauchen mich. Und das war auch super. Die hat gesagt, das ist nicht schlimm, wenn ich nur 3 Wochen mache. Aber die wollte mich nur 2 oder 3 Mal die Woche für 5 bis 6 Stunden in der Spülküche. Und das ist halt nicht genug. Dafür war Wanaka zu teuer. Da hätte ich das gleiche Geld wieder rausgeballert. Und insofern habe ich in Facebook-Gruppen gefragt. Ich habe privat gefragt. Ich habe Nummern von anderen Leuten, die ich kennengelernt habe, die auf Orchards gearbeitet haben, bekommen und habe die angeschrieben. Ich habe E-Mails herausgefunden, ich habe angerufen, hat alles nicht geklappt. Und jetzt habe ich endlich über jemanden, der mich über Instagram angeschrieben hat, ab Anfang April einen Orchard-Job, Wine Harvest, also Traubenernten, für 3 bis 4 Wochen bekommen. Ich bin zwar jetzt relativ spät dran, eigentlich wollte ich Mitte April dann so das Land verlassen, aber dann wird es halt jetzt Mitte Mai, bis ich raus bin. Ich brauche das Geld, auch bei den Spritpreisen jetzt.
Wir hatten mal einen Interviewgast, die hat erzählt, die hat das auch gemacht und das hat ihr wahnsinnig wehgetan in den Fingern, weil das morgens so kalt war.
Er hat auch gesagt, es wird sehr kalt werden. Jetzt im Herbst kann es sein, dass morgens 0 Grad sind und nachmittags wird es halt ziemlich warm und man muss in kurzer Hose arbeiten. Und da werde ich mir definitiv noch einen Schlafsack kaufen müssen, weil ich werde ja auch weiterhin im Auto schlafen.
Ist es schwierig, einen Job in Neuseeland zu finden?
Haben mir viele Leute erzählt. Ich wollte das nicht glauben. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich gutes Glück und ich werde schon was finden. Ich komme immer durch. Durch kam ich ja jetzt auch halt nur nicht mit Jobs.
Hast du dir mal überlegt, Woofing zu machen, also für Kost und Logis zu arbeiten?
Hatte ich überlegt, wollte ich auf dieser Farm im Northland machen, wo ich dann auch sehr viel Zeit verbracht habe, weil das war absolutes Paradies für mich, nur zu empfehlen. The Farm heißt das, in Bay of Islands, bei Cape Breton. Rafiti ist in der Nähe. Das war für mich Himmel auf Erden. Die hatten eigene Kühe, wo morgens Milch abgezapft wurde. Und dann hatte man 10 Liter super frische Milch, die beste Milch meines Lebens. Die ist so gut, die war so cremig. Da habe ich jeden Tag gefragt.
Kann ich noch eine Milch haben?
Nee, kann ich hier bitte arbeiten, kann ich hier bitte wufen? Aber ich glaube, weil die Rezeptionistin halt gemerkt hat, dass ich es hier so schön finde, dass ich auch bleibe, ohne zu arbeiten und dann halt $25 pro Nacht zahle, haben irgendwie immer nur die anderen Jobs gekriegt und ich nicht.
Ich meine, $25 ist auch okay, ne? Das sind 12,50 Euro.
Ist für das, was man da alles gekriegt hat, auf jeden Fall okay. Deswegen habe ich da auch so lang gemacht.
Erzähl mal, wie hat man da geschlafen?
Ich habe da in meinem Auto geschlafen. Also ich bin einfach, da gab es dann so den Carpark oder man hat sich mit dem Auto auf die Wiese gestellt. Da war alles super freundlich und so hippieartig. Ein ganz langes Haus. Und die eine Hälfte des Hauses kann man auch mieten. Da war in dieser Zeit so ein Yogakurs, der da 2 Wochen oder so geblieben ist, drin. Und in dem anderen Haus Teil ist eine sehr große, supergeile Küche, schöner Außenbereich, die pflanzen die eigenen Kräuter an, wie gesagt, die haben Kühe, da laufen viele Hunde rum, Waschmaschine war auch gratis, das ist auch selten, nur der Trockner hat Geld gekostet, aber den hat man nicht gebraucht und als Jobs konnte man dort machen, sich entweder um die Kühe kümmern oder putzen, morgens und tagsüber. Oder das Kochen übernehmen. Dafür habe ich mich auch beworben, weil ich kann ganz gut kochen. Aber
Lieblingsgericht oder Signature Dish?
Lammlachs.
Was ist Lammlachs?
Ist sowas wie ein Steak aus einem Lamm. Und dazu dann Rosmarin, Salz, Pfeffer, Knoblauch.
Hast du hier schon mal Lammlachs gemacht?
Lammlachs nicht, aber ich habe mir schon ein paar Mal Lamm Koteletts oder wie man das dann nennt, oder Lamm Stir Fry gekauft, weil das ist halt auch im Vergleich. Beef kostet, glaube ich, die Hälfte bis weniger als in Deutschland. Chicken kostet die Hälfte. 7 Euro für 1 Kilo Hühnchen ist ziemlich gut, würde ich sagen. Und Lamm ist halt auch günstig. Und auch Venison, Hirsch oder Wild, ist auch total günstig im Vergleich.
Wer hat dir beigebracht, wie man dieses Lammlachs macht?
Also meine Mama kocht sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich auch verwöhnt mit gutem Essen.
Was macht die beruflich?
Die ist Anwältin, mittlerweile bei 1&1, Datenschutzanwältin. Ja, schweres Leben. Und sie sagt, du solltest nicht Anwalt werden, mein Sohn.
Ist das so?
Ja. Also sie meint, das Studium ist einfach nur unfair und absolut willkürlich, weil sich die Studenten untereinander so quasi zum Beispiel die wichtigen Seiten aus den Büchern einfach rausreißen, sodass die anderen die nicht finden, um einen Vorteil zu haben. Und willkürlich, weil, ich glaube, es ging um Staatsexamen, hat sie gesagt. Ein Staatsexamen kann bei der einen Stelle, wo man das dann vorlegt, eine 1 haben und bei der anderen eine 4 oder eine 6. Und es ist eigentlich das Gleiche.
Das klingt jetzt alles so, auch deine Art, wie du so durchs Leben cruist und wahrscheinlich ja der sehr sichere Job, der mal irgendwann in Deutschland auf dich wartet. Juckt es dir dann nicht jetzt in den Fingern zu sagen, Mama, ich hänge jetzt hier noch ein Jahr dran, ich gehe jetzt noch mal in ein paar andere Länder und cruise mal weiter so auf dieser Welle, dass ich bin gerade mit der Schule fertig und will die Welt sehen?
Ja, da habe ich mich auch schon mit meiner Mama drüber gestritten, weil sie meint, sie hat mir ermöglicht, dass ich ein halbes Jahr ein absolutes Traumleben führen kann hier.
Also jetzt, ne?
Ja.
Hat sie recht.
Hat sie recht. Und dass halt nun mal die Vereinbarung war, dass ich danach studieren gehe, weil deutsche Bildung schon auch ein Privileg ist und ich sollte das nicht wegschmeißen. Und ich habe der Mama gesagt, dass ich ja trotzdem studieren gehen will, aber wenn ich einfach mehr Zeit hätte, dann würde ich nach Neuseeland, nach Australien. Und wenn ich den Leuten da sagen kann, dass ich 6 Monate oder länger arbeiten kann, dann ist das Problem, auch einen Job zu kriegen, denke ich, nicht so groß. Ich habe mich schon so viel mit der Mama gestritten und ich weiß nicht, auch obwohl ich ja hier drüben bin und wir weniger Kontakt zueinander haben, streiten wir uns schon eigentlich ein paar Mal.
Ach Mensch.
Das ist eigentlich doof, ja.
Sag mal, hast du noch so ein paar Geheimtipps, wo du sagst, wie diese Farm zum Beispiel, die du gerade gesagt hast, hast du da noch so ein paar Tipps, die du eigentlich nur so deinen Freunden geben würdest, wenn die nach Neuseeland kommen?
Motueka hat mir schon sehr gut gefallen. Gute Strände.
Gutes Wetter.
Gutes Wetter, genau. Da oben die Gegend. Ich glaube, Nelson ist die sonnenreichste Stadt in Neuseeland und das ist ja, glaube ich, nur eine Stunde von Motueka entfernt oder so, ist die gleiche Gegend da oben. Und da gibt's auch ganz tolle, diese Sounds-Landschaften, das sind ja auch so mäßig Fjorde, zerklüftete Landschaften, dazwischen türkises Meer, das ist schon toll da oben. Kaikoura ist so ein Touristenspot eigentlich, vielleicht habe ich davon auch nur die falschen Stellen gesehen und dieses Whale-Watching und so, das ist ja mit Sicherheit auch atemberaubend, das habe ich nicht gemacht, ich habe halt Seelöwen gesehen, aber ich fand Kaikoura jetzt nicht so krass, nicht so schön.
Hier ist gerade Saison für die Babyseelöwen.
Ich habe nur ein oder zwei sehr süße kleine braune Seelöwenbabys da in Kaikoura gesehen, aber die waren schon auch sehr possierlich.
Sonst noch
irgendwas? Wanaka hat mir schon gut gefallen. Da kann man auch gute Wanderungen machen und jeder will den Mount Roy besteigen, den Roy's Peak Track. Und der ist so langweilig, dass es einfach nur eine breite Staubpiste, die man da hochgeht.
Der hat ein schönes Abschlussfoto.
Der hat einen schönen Ausblick, auf jeden Fall, genau. Aber der Weg ist halt total langweilig. Und ich sage, wenn man fit ist, also wirklich fit, dann sollte man am besten den Mount Alpha besteigen. Und da geht es erstmal lang durch so ein Tal. Dann ist das auch eher ein breiter Weg, aber halt sind auch viel weniger andere Menschen da. Und meiner Meinung nach die schönere Natur erstmal. Und dann, wenn man auf Mount Alpha ist, von Mount Alpha zu Mount Roy's Peak rüber, über die Ridge, über den Bergkamm, das war wirklich beeindruckend. Man hat da den gleichen Ausblick, wenn nicht ein bisschen cooler, auf den See. Und nach links runter hat man so ein richtiges drachenartiges Tal, ein sehr schmaler Weg, bisschen anspruchsvoller, aber halt so richtig, dass man sich einfach nur denkt, wow, die ganze Zeit. Das würde ich empfehlen.
Eine Sache war noch bei den Tipps, Sauna. Du warst irgendwo in einer sehr günstigen Sauna.
Ich war in Manapouri bei Te Anau. Da bin ich auf einem sehr coolen Campingplatz gelandet. Auch wieder $25 die Nacht und man hat alles. Man hat gratis warme Duschen, man muss da nicht extra Geld für bezahlen. Man hat den See vor der Haustür. Man hat eine große Küche. Da kann man auch arbeiten auf dem Campingplatz, wenn man das möchte. Habe ich viele Franzosen gesehen, die das machen. Und halt für $15 kann man sich für eine Stunde die Sauna mieten.
Warum hast du da nicht gearbeitet?
Weil ich keine Lust auf Campingplatzarbeit hatte. Ich wollte halt lieber so den ganzen Tag lang arbeiten und dafür dann für weniger Wochen und dann eben mehr Geld in kurzer Zeit kriegen. Deswegen Orchard Work. Ja, und für $15 für eine Stunde kann man in die Sauna. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Das sind so zwei Etagen da und man hat halt so ein Kännchen, wo man aufgießen kann. Und dann kann man zwischendurch, wenn man da genug sauniert hat, einmal runter zum See, da reinspringen. Das ist cool.
Gab es noch irgendwelche Fettnäpfchen, die man in Neuseeland, die du gemacht hast und daraus gelernt hast?
Wenn ich auf eine große Wanderung gehe, dann nehme ich mir jetzt eine Regenjacke und meine Powerbank vor allem mit.
Was machst du mit der Powerbank dann?
Die ist halt für die Taschenlampe, weil nur weil ich keine Powerbank hatte und mein Handy eben alle war, war das der Grund, weshalb ich am liebsten nicht an dem gleichen Tag wieder zurücklaufen wollte, weil wenn ich in die Dunkelheit gekommen wäre mit leerem Handy, dann wäre es halt auch, hätte es gefährlich werden können und mit der Powerbank muss ich mir darum keine Sorgen machen.
Du bist jetzt 5 Monate in Neuseeland, wie viel Geld ist schon weg?
Viele tausend, teuer.
Meinst du, dass du das irgendwann mal bereust?
Nee.
Du hast gesagt, auf deinem Instagram-Account, du wurdest jetzt auch schon ein paar Mal erkannt. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist voll cool, weil man fühlt sich halt so ein bisschen berühmt. Ich glaube halt auch, dass die Bubble, die Community sehr, sehr klein ist. Dass halt die Deutschen, die nach Neuseeland kommen, sind natürlich mehr, als man denkt, aber trotzdem einfach nicht so viele. Und wenn dir dann da jemand folgt, man trifft sich vor allem in Neuseeland immer mindestens zweimal. Dann winkt dir auf einmal jemand und du machst das Fenster runter und dann, hey, bist du nicht der Magnus, der so Instagram-Videos hochlädt? Und ich denke mir, ja, so hochwertig sind die Videos ja gar nicht. Und
cool. Du gibst dir schon Mühe.
Ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, aber so meistens sprechen die ja nicht so viele Leute an. Das sind ja immer eher Ausrutscher, die dann ein paar mehr Leute ansprechen. Aber es gibt trotzdem genug Leute, die dich erkennen und das ist definitiv ein geiles Gefühl. Und ich hoffe, das geht auch weiter.
Was sind das für Leute, die dir so folgen?
Ich würde sagen, es ist relativ gut verteilt. Einerseits sind es Leute wie ich oder vielleicht ein Jahr jünger, die noch vorhaben, nach Neuseeland zu gehen und sich deshalb hier schon so ein bisschen was angucken auf meinem Kanal. Oder Leute, die halt schon in Neuseeland sind und einfach so parallel verfolgen, was andere noch machen und was so deren Tipps sind. Dann sind das Muttis.
Das bin ich.
Ja? Muttis, die für ihre Kinder fragen, die dann eventuell rübergehen. Und dann gibt es tatsächlich auch ziemlich viele, ich würde sagen, ein großer Teil meiner Community sind schwule Männer, die meine Videos gucken und mir dann immer wieder so privat schreiben und dann sage ich, hi, danke.
Wenn wir schon darüber sprechen, wie sieht's denn aus? Du hast gesagt, du hast jetzt in Deutschland keine Partnerschaft. War das schon mal was in den letzten 5 Monaten, wo du sagst, ja, da habe ich mich schon mal verliebt?
Ich fand die Seglerin, die fand ich halt ganz cool.
Sophie?
Ja, weil die war spannend.
Ja.
Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass die meisten Mädchen, die mir hier begegnet sind, entweder mit ihren Freunden hier drüben sind, das heißt, die haben schon jemanden, oder die sind alleine hier, aber der Freund wartet zu Hause, oder sie sind so gar nicht mein Fall.
Dein Plädoyer fürs Alleinereisen, was ist so schön daran?
Man lernt, mutig zu sein, man lernt, eigentlich interessiert es niemanden, was du tust, weil häufig sind die Freunde diejenigen, die dir am meisten auch mitteilen, wenn sie etwas stört, wenn du etwas machst oder wenn du dich veränderst, weil die dich halt am besten kennen und weil für die das so am auffälligsten ist. Und wenn ich hier so ganz alleine bin, ich mach's, würde ich sagen, trotzdem immer noch nicht genug. Ich könnte mir viel mehr erlauben, noch mehr Leute einfach anzusprechen oder mal probieren, ob vielleicht eine andere Art, jemanden anzusprechen, besser ankommt oder so. Ich bleibe schon eher so in meinem eigenen Stil. Vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr ausprobieren. Ja, einfach mutig sein, weil du siehst die Leute höchstens ein zweites Mal in Neuseeland und wahrscheinlich nie wieder. Und sowieso einfach du selbst zu sein, kommt immer besser an, als wenn man probiert, sich an den anderen anzupassen, um besser rüberzukommen. Das klappt eigentlich nicht. Und es ist deine Zeit und du musst nicht die Dinge tun, die andere für richtig halten, sondern die, die du entweder für richtig hältst oder einfach nur für witzig. Einfach mal das machen, worauf du Lust hast.
Wie unterscheidet sich der Magnus, der noch am Flughafen stand mit der Mama, von dem Magnus, der heute 5 Monate später? Unterscheiden die beiden Magnusse sich?
Ja, ich würde sagen, ich bin noch mutiger geworden. Ich habe auch früher schon eigentlich keine Probleme damit gehabt, fremde Leute anzusprechen, aber jetzt noch weniger und das möchte ich auch gerne noch weiter ausbauen. Und ich lasse mir weniger von anderen Leuten reinreden, was ich machen möchte.
Außer von Mama.
Außer von Mama, habe ich mir auch gerade gedacht.
Behalte dir das bei, hol alles raus aus diesem Leben und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit noch in Neuseeland.
Vielen Dank.
Und Grüße an die Mama.
Richtig aus.
Ja, das war die Episode mit Magnus und wir verabschieden uns für heute aus dem Gewächshaus. In der nächsten Episode nimmt jemand hier auf diesem Stuhl Platz, auf dem auch Magnus saß. Und das ist eine Kita-Leiterin aus Dresden, die einmal durch ganz Neuseeland gelaufen ist, auf dem Weitwanderweg. Und wie Magnus schon in dieser Folge gesagt hat, in Neuseeland trifft man sich mindestens immer zweimal. Auch Magnus hat unseren Interviewgast Carola bereits getroffen, noch bevor die beide hier im Gewächshaus bei mir Platz genommen haben. Also die kannten sich schon, ohne dass ich was damit zu tun hatte. Also in der nächsten Episode wird hier geweitwandert und es geht auch darum, wie gut es tut, manchmal aus seinem geregelten, sicheren Zuhause in Deutschland mal auszubrechen und das zu machen, wofür man wirklich brennt und über sich hinauszuwachsen. Denn so viel kann ich schon mal verraten, Carola hat noch nie alleine in ihrem Zelt übernachtet, bevor sie nach Neuseeland aufgebrochen ist. Ja, und mit Magnus seinem Segelabenteuer hat es nicht geklappt. Der ist jetzt in Thailand gerade. Und heute, wenn diese Folge rauskommt, 22. Mai 2026, da hat Magnus Geburtstag. Der wird heute genau 20 Jahre alt. Also die Teenagerjahre sind vorbei. Wir haben das nicht so geplant. Das habe ich erst vor kurzem erfahren, dass das zufällig auch Magnus Geburtstag ist. Und da gratulieren wir natürlich auf ganz neuseeländische Weise. Alles Gute zum Geburtstag, Magnus. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Kakite. Tschüss.